sich etablierenden dynastischen Machtfolge gesprochen und von den Interessensgruppen, die hinter den Kulissen sichtbar sind. Was denkt denn die Bevölkerung? Haben Sie Informationen darüber, wie die Zufriedenheit mit dem Regime ist oder vielleicht auch allgemein, wie die Menschenrechtssituation in Syrien ungefähr ist?
Also die Menschenrechtssituation ist katastrophal, das muss man ganz deutlich sagen. Es herrscht weder Freiheit der Medien noch Versammlungsfreiheit, noch können sie sich politisch organisieren in diesem Land. Syrien wurde mehrfach vorgeworfen, auch systematisch zu foltern. Da können Sie nur die entsprechenden Amnesty International Berichte einsehen. Das ist eine sehr traurige Lektüre, die Sie leider aber über viele Staaten in dieser Region lesen können. Das ist ein großes Problem. Die Bevölkerung, wissen Sie, wenn sie keine freie Meinungsäußerung haben, ist es immer sehr schwierig zu eruieren, was die Bevölkerung nun will. Ich denke, Syrien hat eine sehr problematische wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren hinter sich. Rapide Verstädterung, relativ junge Bevölkerung. Ich denke, da sind die gleichen Wünsche und die gleichen Begehrlichkeiten dort wie in vielen anderen Ländern. Nicht nur der Großregion, berufliche Zukunft, soziale Zukunft, die Möglichkeit, ein menschenwürdiges Leben zu leben. Und das sind, denke ich, die großen Fragen, die heute auch die syrische Bevölkerung umtreiben. Es besteht natürlich da auch grundsätzlich das Verlangen bzw. der Wunsch nach einem eher offenen Staat, nach einer offenen Demokratie, wo die Leute ihre Meinung auch kundtun können. Und wir haben hier leider auch dasselbe Phänomen wie in Ägypten, wenn man gerade die Diskurse sieht, die in Europa vorherrschen und auch worauf das ägyptische Regime ja häufig Bezug genommen hat, dass sie ein Garant von Stabilität sind. Stabilität ist hier natürlich eine sehr exklusive Stabilität, die ausschließlich auf die herrschende Elite gerichtet ist. Die möchte Sicherheit haben. Die möchte Stabilität haben. Es geht nicht um die Sicherheit der breiten Bevölkerung. Es geht hier nicht um ein inklusives Konzept von Sicherheit, wo auch die Unversehrtheit menschlichen Lebens mit gemeint ist, beziehungsweise wo wir eine stärkere Orientierung auf die Belange der Bevölkerung haben, sondern das ist ähnlich wie in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder in Jordanien auch, wo diese Ideen, die wir meistens mit Staatlichkeit verbinden, dass der Staat als Institution da ist, die das alltägliche Leben regulieren soll, aber auch grundsätzlich schützen soll, dass das in dieser Großregion nicht gegeben ist. Dort ist der Staat eher ein System, was insbesondere dem Regimeerhalt, also der Sicherheit bzw. der Stabilität einer relativ kleinen Gruppe dient. Und hier wird dann sehr häufig auch im europäischen Diskurs auf den möglichen Islamismus verwiesen, dass halt diese Regime, also Mubarak, Al-Assad in Syrien oder in Jordanien, der König, dass das halt Leute sind, die im Prinzip ihrer Bevölkerung Stabilität verleihen und vor allen Dingen radikale Kräfte einschränken bzw. diese klein halten.
Das heißt, die westlichen Mächte haben einfach auch ein Interesse daran, dass der Islamismus in Grenzen gehalten wird und dass man verlässliche Wirtschafts- und Vertragspartner hat. So würden Sie sagen, dass das Regime dadurch auch vom Westen gestützt wird?
Also das syrische Regime wird sicherlich weniger gestützt als etwa zuvor das ägyptische Regime. Das hängt einfach damit zusammen, dass Ägypten eine viel wichtigere regionale Funktion auch für den Westen eingenommen hat durch den Friedensvertrag mit Israel. Dann haben wir in Ägypten der strategisch wichtige Suezkanal. Das alles kann Syrien nicht aufweisen, ist deshalb nicht ganz so wichtig für den Westen, wie das Ägypten ist und war. Daher ist jetzt die Unterstützung des Regimes durch den Westen in Syrien nicht so evident, wie es in Ägypten der Fall war. Aber grundsätzlich, was man ja in Deutschland gerne als Realpolitik bezeichnet, wenn es um Realpolitik geht, dann wird Syrien auch häufig als zuverlässiger Partner in der Region gesehen, weil es halt kein islamisch legitimiertes Regime ist und hier auch islamische Oppositionen verfolgt bzw. in die Illegalität gedrängt hat.
Ein Grund, warum wir uns natürlich jetzt für den Nahen Osten interessieren, hat natürlich was mit Tunesien und Ägypten zu tun. Sie haben ja selber die Parallelen zu Ägypten schon angesprochen. Ich hatte gelesen, es gab erste zaghafte Aufrufe zur Demonstration auch in Syrien. Sehen Sie da auch die Anfänge einer Protestbewegung? Würden Sie sagen, dass auch eine Chance besteht, dass sich im Zuge dieser Welle, die zumindest Nordafrika jetzt erfasst hat, auch in Syrien was verändern könnte?
Also es wäre wünschenswert, wenn sich in Syrien etwas ändern würde, aber ich sehe es eher skeptisch und verhalten. Ägypten und Tunesien haben eine Reihe von Voraussetzungen geboten, die die jetzige Protestbewegung erleichterte bzw. auch möglich gemacht hat. Sowohl Ägypten als auch Tunesien hatten eine etwas offenere Gesellschaft, auch durch den starken Tourismus, durch die engen Vernetzungen mit Europa, auch die stärkere Exportorientierung und auch die Investitionen in beiden Ländern, also gerade Frankreich war ja in Tunesien sehr stark engagiert. Ägypten kann auf eine relativ breite Investitionsbasis sich stützen. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, ist natürlich hier auch dann noch der externe, also außenpolitische Einfluss, den insbesondere die Vereinigten Staaten auf Ägypten ausüben können. Hier muss man einfach sehen, dass das ägyptische Militär zu einem hohen Maße auch von amerikanischen Budgettransfers lebt, beziehungsweise da auch von profitiert hat und damit natürlich die Amerikaner auch durchaus Einfluss auf die Innenpolitik in Ägypten nehmen können. Das alles ist in Syrien nicht ganz so einfach. Es gibt hier wesentlich weniger Möglichkeiten, die syrische Führung derzeit davon zu überzeugen, mit der Zivilgesellschaft oder mit protestierenden Bevölkerungsanteilen tolerant umzugehen, beziehungsweise das überhaupt zuzulassen. Ägypten war immer für die Sicherheitskräfte dort eine Gratwanderung. Ich befürchte einfach, in Syrien hätten sie eine ganz andere Reaktion seitens der Sicherheitskräfte, die diese beginnenden Demonstrationen erst gar nicht zulassen würden. Und dann haben sie noch den anderen Umstand, ist, dass das Land vergleichsweise stärker abgeschottet und isoliert ist. Das heißt, Damaskus ist zwar eine wunderschöne alte Stadt, die auch als Touristenziel immer beliebter wird. Da haben sie eine der ältesten Moscheen der Welt. Sie haben mit Aleppo eine wunderschöne, ebenfalls alte orientalische Stadt. Sie haben Ruinen aus der Kreuzfahrerzeit. Sie haben Überbleibsel aus der islamischen Zeit, was Syrien als Urlaubsland zunehmend attraktiver macht. Aber im Vergleich zu Ägypten sind die Einnahmen oder sind die Touristenzahlen in Syrien noch relativ überschaubar. Und sie haben auch nicht die gleiche, ja, also die gleiche vibrante Zivilgesellschaft, die dort halt ist, die sich austauschen kann, die gewisse Strukturen vorgegeben hat. Und was wahrscheinlich auch fehlt, Ägypten hat zum Beispiel eine etwas längere Tradition gehabt, die Muslimbrüder, die Ikhwan al-Muslimin, einzubinden in die Politik. Sie waren zwar als Partei nicht zugelassen, aber sie durften sich als sogenannte Parteilose innerhalb des Parlaments artikulieren und einen Teil der Opposition bilden. Das alles ist in Syrien in den letzten Jahren nicht möglich gewesen. Dort haben sie im Prinzip eine sehr kontrollierte Umgebung, wo keine Partei tatsächlich als Opposition identifiziert werden kann. Und all dies würde, sagen wir mal, Unruhen beziehungsweise eine deutliche oppositionelle Äußerung seitens der Bevölkerung eher unwahrscheinlich machen. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass wir mit Jemen eine Situation haben, wo sich noch etwas bewegen kann. Jordanien hat der König jetzt die Regierung entlassen und versucht offensichtlich da proaktiv zu reagieren. Mit Bashar al-Assad sehen wir zurzeit keinerlei Hinweise darauf, dass er die Notwendigkeit sieht, da proaktiv zu handeln und das Land irgendwie zu öffnen, beziehungsweise da Demonstrationen zuvorzukommen. Das heißt natürlich nicht, dass das völlig unmöglich ist. Es gibt immer Faktoren, die sehr wichtig sind. Das eine, sollte jetzt diese Bewegung in der arabischen Welt weitergehen, sollte das andere Länder erfassen. Wir reden hier Algerien, Marokko, Jordanien, ja. Libanon ist ohnehin ein sehr problematisches Feld. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das da sein muss. Dann wird auch wahrscheinlich die Bevölkerung in Syrien zunehmend ungeduldiger und sagt, wir brauchen einen Wandel oder einen Wechsel. Aber in der jetzigen Situation wäre ich da vorsichtig, weil einfach die Struktur, insbesondere hier der Sicherheitskräfte in Syrien, stärker kontrolliert wird und eher in einem Sinne eingesetzt wird, dass entsprechende Unruhen sehr frühzeitig und wahrscheinlich mit sehr viel Brutalität unterdrückt würden. Es gab in den 1980er Jahren in der Stadt Hama einen Aufstand, wo dann im Nachhinein gesagt wurde, es waren vor allen Dingen militante Islamisten, die das getan hätten. Etwas, was man sehr vorsichtig gerade unter dem Hintergrund der bestimmenden Diskurse sehen sollte. Aber dort wurde schon ein Aufstand, ein lokaler Aufstand mit äußerster Brutalität niedergeschlagen. Und ich befürchte, angesichts der relativen Isolierung Syriens wäre sowas auch wieder möglich.
Also, Sie waren vor zu euphorischen Prognosen im Zuge der Protestbewegung. Das System in Syrien scheint besser im Sattel zu sitzen. Ich danke Ihnen herzlich für das Interview, Herr Dr. Eppenhaus.
Ich danke Ihnen.